Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Ihr hört den Fokus am Ostermontag mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Man hört, glaube ich, dass die Akustik heute Abend eine andere ist als normalerweise im Radiostudio. Wir sind nämlich in der Kirche vom Kloster Einsiedeln. Mein Gast heute Abend ist der Pater Theo, Stiftsorganist vom Kloster Einsiedeln. Eigentlich wäre er als Benediktinermönch, der sogenannte Stibilitas Loci, verpflichtet. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, also ständig im Kloster zu bleiben. Aber der Pater Theo macht das, was viele berufstätige Leute auch machen. Er pendelt, und zwar pendelt er zwischen Einsiedeln und Rom, wo er im Vatikan junge Organisten ausbildet und auch schon für den Papst georgelt hat. Pater Theo, was bedeutet der Ort, die Kirche für Sie? Ist das Ihre Heimat? Ist das ein Besinnungsort oder ist das Ihr Arbeitsplatz?
Einsiedeln ist sicher meine Heimat, meine innere Heimat, meine Wahlheimat, wo ich hier lebe. Und der Ort, wo wir jetzt sind, also wir sind bei den grossen Orgeln, bei der Mauritius-Orgeln von unserer Klosterkirche, und das ist mein eigentlicher Arbeitsplatz. Organon ist ein griechisches Wort. Wir können es übersetzen mit dem lateinischen Instrumentum. Und auf Deutsch übersetzt heißt das Werkzeug. Also die Orgel, die ihr hier seht, ist mein Werkzeug.
Und wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie hier?
Vor allem während der Gottesdienste, während der Liturgie, wenn ich vom Dienstplan her vorgesehen bin. Ich bin nicht der einzige Organist, der spielt, zum Glück, weil eine grosse Anzahl an Gottesdiensten auch immer wieder die Orgel erfordert. Aber ich würde sagen, durchschnittlich in der Kirche, nicht unbedingt in der Orgel, bin ich 5 bis 6 Mal am Tag.
Dann würde ich vorschlagen, dass Sie sich da mal schnell einrichten und mal Platz nehmen hinter der Orgel. Ich kann vielleicht noch schnell sagen, was es da alles hat. Da hat es die ganzen Register rechts und links von Pater Theo. Auf der linken Seite hat es einen kleinen Fernseher. Dann nehme ich an, das ist, dass Sie auch den Priester und die Messe können verfolgen, weil sie ja mit dem Rücken dazu sitzt.
Ganz genau, das ist ein Monitorsystem. Ich bin hier auch vernetzt mit dem Spieltisch von der anderen Orgel. Und zwar nicht nur visuell, sondern auch akustisch, so dass man auch in Konzert Sachen für 2 Orgel und 2 Organisten kann spielen kann.
Und jetzt hat der Pater Theo unterdessen noch nicht sämtliche Register gezogen, aber doch auf ein paar. Was hören wir?
Also, Stärke von mir, sagt mir im Allgemeinen, ist die sogenannte Improvisation. Das ist ein Spielen ohne schriftlichen Text von den Augen zu Hause, aus dem Kopf raus. Und da wir Ostermäntig feiern heute, würde ich vorschlagen, dass ich etwas über ein, ganz kurz über ein österliches Thema aus dem Kopf raus tue, improvisieren.
Der Nachhall nur rund 3 Sekunden, beeindruckend. Die Macht auch, die von diesem Instrument ausgeht. Für mich hat es manchmal auch so fast etwas Beängstigendes, der Klang von dieser Orgel. Und eben etwas Mächtiges. Spüren Sie die Macht beim Spielen selber?
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist etwas vom ganz Spezifischen für die Orgel. Dass es irgendwie wie auch der Horizont des Menschen, Grösse von ihm selber übersteigt, die Lautstärke, die er mit seiner eigenen Stimme könnte erreichen, übersteigt. Es ist wirklich ein Instrument, das ich finde, das tatsächlich auch von seinem Wesen her gut in die Kirche und in Gottesdienst passt.
Was passiert denn mit Ihnen, während Sie spielen? Also, ich sage mal, der Orgelspieler, man kennt das so ein bisschen aus Filmen, also das hat zum Teil auch so ein bisschen etwas von einem Wahnsinnigen. Also man kennt so ein bisschen die Bilder. Kann man auch in eine Art Trance reinkommen beim Spielen?
Also sicher auch in einem Zustand von der Selbstvergessenheit. Das ist ganz klar. Also für mich ist manchmal schon die Frage, wenn ich gut getroffen bin. Es sind manchmal Fragen, wer spielt da genau wer? Du nicht die Orgel spielen oder spielt die Orgel mehr? Oder tun die Leute, die dabei sind, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrer Präsenz mehr beeinflussen beim Spielen? Oder ist irgendjemand anderes, der mich lenkt? Das ist immer die Frage.
Das sind Fragen, haben Sie denn auch Antwort? Oder was macht denn die Orgel mit Ihnen? Was für Gefühl löst sie bei Ihnen aus? Ist es ein Glücksgefühl? Ist es Angst? Ist es Ehrfurcht?
Ja, es führt tatsächlich in einen Bereich rein, finde ich persönlich, wo jenseits von Angst oder von Freude, von Ehrfurcht, doch Ehrfurcht vielleicht schon, aber jenseits von menschlichen Empfindungen führt. Es führt wirklich in einen Bereich rein, wo ich das Gefühl habe, wo es ja, wie wenn man es mit dem Meer vergleicht. Es ist nicht mehr auf der Oberfläche mit Wellen oder Ruhe, sondern es ist wirklich ganz im Grundwasser. Aus einer unglaublichen Distanz raus, aber gleich wieder eine Nähe, wo jede Nähe, wo man ihre bestimmte Emotion könnte erreichen, übersteigt.
Hat die Orgelmusik sie zum Geistlichen gemacht oder ist es umgekehrt gelaufen?
Was ist änder? Zuhen oder Zehen? Das ist die grosse Frage. Ich glaube, das hängt alles zusammen, das ist ein Geflecht. Weil unser ganzes Leben ein Geflecht ist. Und wenn wir versuchen, Sachen rauszugreifen und Sachen thematisch anzuschauen, müssen wir uns bewusst sein, dass wir immer irgendwie einen Strang aus diesem Geflecht herauslösen und so immer irgendwie wieder vielleicht eine Vereinseitigung oder eine Verfälschung stattfindet. Ich kann es nicht genau sagen.
Also für einen weiteren Verlauf von diesem Fokus wechseln wir jetzt unsere Räumlichkeit und gehen ins Besprechungszimmer, um auch die Leute hier in der Stiftskirche zu einsiedeln, nicht zu stören, wenn sie einverstanden sind.
Ich möchte euch zuerst noch etwas anderes zeigen. Es ist eine Überraschung und gehen wir auf den Weg.
Wir sind hier in einem Seitentrakt.
Es gehört zur Kirche. Es ist unterhalb der sogenannten Beichtkirche, ist eine neue Kapelle. Und was ihr hier seht, wird mir jetzt sofort klar werden. Wir gehen die Stegen ab.
Jetzt sind wir sozusagen im Untergeschoss, oder?
Jawohl. Jetzt gehen wir hier links in eine Seitenkapelle. Und da stehen wir einem offenen Sarg von unserem Mitbruder, Pater Cassian Etter, der weitum bekannt war. Er hat oft in den Medien geredet, hat mit den Medien zu tun gehabt. Und ihr, Herr Dieler, ihr habt vor ein paar Wochen einen Sohn bekommen und seid mit dem Wunder vom Leben konfrontiert worden bei der Geburt von eurem Sohn. Und hier werden wir mit dem Rätsel vom Ende vom Leben konfrontiert, mit dem Tod, der genauso natürlich ist wie eine Geburt oder auch genauso ein Wunder ist wie eine Geburt. Und es ist mir wichtig, dass wir daher gekommen sind, weil ich glaube, dass Religion und Glaube nur vor dem Hintergrund von dem grossen Geheimnis vom Leben irgendwie überhaupt kann verstanden werden. Oder anders gesagt, der Glauben ist eigentlich eine Art und eine Weise, wie wir das Rätsel, das Geheimnis, das Wunder, das Schrecken von einem Leben versuchen zu deuten. Und nachdem wir jetzt da waren, können wir, wie dir vorgeschlagen hat, ins Sprechzimmer zurückgehen.
Wir sind unterdessen im Besprechungszimmer. Wir sind übergelaufen in einen anderen Trakt vom Kloster Einsiedeln für unser weiteres Gespräch. Wir haben vorher eben noch den aufgebahrten Pater Cassian gesehen. Was hinterlässt er für eine Lücke im Kloster?
Ich würde sagen, eine Lücke primär wie jeden anderen Mitbruder auch. Wir wissen, wenn wir hier zusammen sind, wir sind nicht eigentlich eine Familie, sondern wir kommen zusammen aus einem gemeinsamen Interesse beim Eintritt und gehen auseinander beim Tod. Und mit dem rechnen wir, mit dem leben wir auch. Und natürlich kennen wir jeden Mitbruder, wir schätzen ihn, wir wissen, was er gemacht hat. Wir kennen auch Macken und Ecken von jedem von uns. Und alles fehlt natürlich nach einer Zeit lang, das ist ganz klar.
Wir sind natürlich auch nicht die Einzigen gewesen jetzt, dort, es hat auch noch jemand gerade Andacht gehalten, mhm, beim Aufbau der Pater Cassian. Es hat einen Haufen Leute im Moment, über Ostern hier im Kloster einsiedeln. Ostern, Höchenviertig, bedeutet ja auch das Ende der Fastenzeit. Sie haben aber gesagt, das mit dem Fasten, das sei bei Ihnen so eine Sache.
Das ist einer der Punkte, wo sicher auch, wie soll ich sagen, Tendenzen, vom kirchlichen Leben, so in den letzten Jahrzehnten, ein bisschen, so war, dass man das Fasten vielleicht eher versucht umzudeuten, als was man probiert. Es ist eine Zeit, wo man wieder mal versucht, sagen wir mal, Frühlingsputz zu machen, im eigenen Leben.
Also, das heisst, Fasten innerhalb von einem Kloster ist eher ein individueller Verzicht. Also, da geht es nicht darum, irgendwie aufzuhören mit Fleisch essen, sondern es bestimmt jeder selber, ja, ein bisschen, wie er fastet.
Also, ich würde so Folgendes sagen: das nicht Fleisch essen oder das weniger essen ist eines von diesen zahlreichen Werkzeugen, wo dem Ziel soll dienen, dass man sich als einzelner Mönch, als einzelner Christ oder aber auch als Gemeinschaft versucht, wieder einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Aber heisst das, Sie essen gleich während der Fastenzeit wie sonst? Oder für sich, oder gibt es weniger? Gibt es zum Beispiel kein Zvieri oder kein Znüni,
ja,
hier im Kloster?
Also wir haben tatsächlich ein paar restriktive Gewohnheiten. Zum Beispiel gibt es bei uns normalerweise während dem Jahr zweimal in der Woche sogenannte Vespertrunk, wo es also am Nachmittag, am Mittwoch und am Freitag am Abend, dass es ein Bier gibt und eine Käseplatte oder eine Fleischplatte und wo man zusammensitzt und ein bisschen es gemütlich hat miteinander. Und auf das tun wir zum Beispiel in der Fastenzeit verzichten. Und nachher gibt es auch noch ein Nachtessen, wo wir speziell bescheiden versuchen zu halten, und soweit ich orientiert bin, wird nachher der Lös, den man einspart, wird nachher tatsächlich auch eine wohltätige Institution weitergeben.
Die Fastenzeit ist vorbei. Man darf neben dem wieder ausgiebig essen, auch wieder ausgiebig Musik hören nach der Fastenzeit. Und das machen wir jetzt hier im Fokus mit dem Pater Theo, Stiftsorganist im Kloster Einsiedeln und Dozent für Orgel im Vatikan. Über diese Aufgaben in Rom reden wir dann hier gerade als Nächstes. Und natürlich hören wir jetzt auch eine Orgel. Allerdings hören wir keine Bachfuge, sondern wir hören den Rocksong. Ein Rocksong basierend auf einem Stück von Johann Sebastian Bach. Und zwar Procol Harum mit A Whiter Shade of Pale. Aus dem Kloster Einsiedeln. Wir sind zu Gast beim Pater Theo, Klosterorganist, aber auch Organist, respektive Dozent für Orgelmusik im Vatikan und dort am Päpstlichen Institut für Kirchenmusik. Dort haben sie sich nicht etwa beworben, sondern sind berufen worden. Das tönt schon fast nach einer göttlichen Fügung, ist aber tatsächlich so gewesen. Wie ist das gegangen?
Das ist recht menschlich zu und her gegangen. Ich habe in den Jahren 82 bis 88 an diesem Institut bereits selber Musik studiert und bin natürlich auch bekannt gewesen. Ich muss sagen, Rom habe ich unglaublich gern gehabt. Das ganze Klima dort, menschlich, musikalisch, kulturell und so weiter. Und ich bin dann nach Ensili zurückgekommen, nachdem ich eine Komposition abgeschlossen und Orgeln abgeschlossen habe. Und mehrmals schon hat man von dort ein versucht, mich wieder abzuholen. Und aus verschiedenen Gründen ist das selber nicht so weit gekommen. Und das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, wartet jetzt mal, jetzt muss ich überlegen. Also das ist jetzt mein sechstes Jahr, das war also 2003, ist es gewesen, hat mein eigener Orgellehrer dort demissioniert. Und ich bin nachher in diesem Gremium, das zuständig ist für die Berufung oder die Wahl des neuen Orgellehrers, bin ich vorgeschlagen worden. Und der Abt Martin hat mir dann das erlaubt, hat aber gesagt, hey, du darfst nicht ganz runter, sondern noch musst über die Wochenende hier zu Einsiedeln sein und auch hier mittragen. Ich bin auch noch Dozent für Moraltheologie hier in unserer hauseigenen theologischen Schule. Und auf das hat er nicht verzichten. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich einfach eine Woche da zu Einsiedeln bin und nachher eine Woche zu Rom und dort eigentlich ein 2-Wochen-Pensum in einer einzigen Woche unterrichte.
Das heisst, dass ich pendle zwischen Einsiedeln und Rom.
Das ist so.
Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ist das ein Pendel im Flugzeug wie ein Manager in der Business Class zwischen Zürich
Ökonomie,
und
Rom? Ökonomie, natürlich. Und ja, das ist etwas, wie soll ich sagen, etwas eigentlich sehr Schönes. Es ist paradoxerweise so, dass ich im Flugzeug eigentlich am meisten Ruhe und am meisten also positive Einsamkeit erlebe. Das Einsiedeln ist ein Kontext da, wo ich reingeflochten bin und wo es einen Austausch gibt natürlich und Forderungen da sind und man muss planen und Rückschau halten und so weiter. Das Rom desgleichen, viel Interaktion. Aber in dem Moment, wo ich mit meinem Köfferli da aus dem Kloster rausgehe und nachher auf die Kloten gehe, das ist so wie Niemandsland. Das ist so ein bisschen wie ein Vorgeschmack von einer gewissen Ewigkeit irgendwie. Und ich muss sagen, ich geniesse das und auch die Atmosphäre auf dem Flughafen und es ist wirklich sehr schön, der Wechsel.
Angestellt sind Sie von der römischen Kurie im Status von Professor am Päpstlichen Institut für Kirchenmusik. Haben Sie dort auch einen Lohn oder wenigstens ein Sackgeld, das der Vatikan zahlt, dass Sie in Rom auf dem Piazza dann auch mal einen Espresso trinken können oder in der Zollfreie, der Taxfreie-Zone sich auch mal irgendwie etwas leisten können?
Ja, selbstverständlich. Nein, das gibt einen Lohn. Also wir haben im Institut haben wir nicht etwa nur Priester oder Mönche, die unterrichten. Und auch nicht nur Priester oder Mönche, oder Nonnen, die Studentenschaft ausmachen, sondern das ist offen für alle. Und wenn natürlich einer, der nicht im Kloster ist, dort arbeitet, als Professor, muss er natürlich bezahlt werden. Das ist klar, übrigens auch ein Mönch. Denn wir leben ja nicht einfach nur von Luft und Liebe. Mhm. Sondern, wir
aber Kosten und Logis haben Sie ja hier.
Habe ich hier, ja, aber wer zahlt das? Das muss ja, ich meine, das muss irgendjemand zahlen. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das, was ich zu Rom verdiene, also das Kloster wesentlich würde unterstützen. Das wäre also sehr übertrieben. Aber das ist natürlich klar, dass auch wir Mönche, ich meine, wir kosten auch und die Kommunität und das Kloster Einsiedeln muss auch immer wieder schauen, dass wir vor allem die laufende Rechnung können zahlen können. Also die ordentlichen Ausgaben, ganz abgesehen von den grossen Bauprojekten, die laufen und wo man nachher auf eine ganz andere Art und Weise muss, Fundraising betreiben muss.
Darf man das noch ein bisschen, oder dürfte ich das noch ein bisschen konkreter? Also der Lohn, den Rom zahlt, der kommt dann hier am Kloster ja, Einsiedeln also zu gut. Also der geht in den Topf. Der bleibt nicht in ihrer eigenen Tasche.
Das ist klar. Also die Abmachung bei einem Mönch ist natürlich so, wir haben eine gemeinsame Kasse. Was reinkommt, fließt dort rein, aber wenn irgendeiner etwas braucht und auch wenn er zum Beispiel mal krank wird oder Zahnarztrechnungen und so weiter, das ist fraglos, dass es aus diesem grossen Topf herausgezahlt wird. Aber es ist klar, dass wenn einer etwas verdient, bei mir sitzen, dass die vor allem eben der Unterricht in Rom nachher, vielleicht ab und zu mal ein Konzert und so weiter Und ich liefere das eigentlich ab, muss ich sagen. Mhm. Und
ihr lacht. Ich habe mich selbst von Vater Theo.
Nein, also sagen wir es so. Also ich liefere sicher, also wirklich, also wie es im Märli heisst, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nein, nein, Spass beiseite. Also es ist klar, dass man etwa 100 Franken oder 200 Franken, dass man das irgendwie immer noch so ein bisschen in einem Sparstrumpf hat und wenn man mal oder einen Zustopp für ihn oder wenn ihm irgendwie eine Person etwas mal gibt oder sagt, es ist für einen Kaffee für dich oder so oder wenn du mal in der Ferien bist, dass du noch besonders gut kannst gegessen oder so, dass man für so etwas irgendwie, ich glaube, das wäre ja auch so gelogen, wenn man würde sagen, das existiert nicht. Mhm.
Der zweite Job in Rom, die zweite Aufgabe oder eben ja, der zweite Beruf von Ihnen in Rom, der bringt nebenbei das Geld fürs Kloster einsiedeln, bringt es auch mit sich, dass Sie eben das Einsiedeln häufig fehlen und manchmal kaum ja, Zeit haben für ihre Aufgaben als Seelsorger, haben sie mir gesagt, aber auch für ihre Studenten hier. Das ist mir auch aufgefallen bei unserem Telefongespräch vor dieser Sendung. Ja. Sie haben einen ziemlich gestressten Eindruck gemacht.
Ja, ich weiss.
Haben den Pater es auch länger, sie weniger Zeit, in unserer schnelllebigen Zeit? Also könnte man auch so ein bisschen vom Burnout-Pater schon fast reden bei Ihnen oder wo also Gefahr könnte bestehen, ja, weil sie ständig so unterwegs und auf
ja, der Ja, schaut, das macht natürlich auch von Klostermauern nicht unbedingt Halt. Also das ist klar, dass der Lebensrhythmus heute allgemein, das sagen natürlich alle, wenn ich zurück an meine Grossmutter denke zum Beispiel, oder wenn wir heute schauen, wie wir heute leben, ich glaube, es ist wirklich schneller geworden. Auch mit den technischen Mitteln, mit Internet, mit E-Mail und so weiter, also, sehr viel.
Das haben Sie mir vorher schnell gesagt, alle Zellen sind unterdessen eigentlich mit Internet
verbunden. Ja, ich würde sagen, viel. Also ganz sicher. Und viel von der Kommunikation läuft über Internet ab und über E-Mail ab. Und das heisst natürlich, es gibt keine Ausreden, dass man zum Beispiel einen Brief, das Post irgendwie geschlampet hat und dass man den Brief erst 10 Tage später bekommt, sondern es, und die Leute erwarten dann wirklich, dass es schnell geht und wenn man mal 2 Tage nicht geantwortet, dann kommt sofort das Mail, hast du vielleicht nicht bekommen.
Aber ein Handy haben Sie noch keins.
Ja, eins, aber für Italien seitdem sie im letzten Herbst bei im Park von der Villa Pamphili eingeschlossen worden, zur Nacht, habe ich mich doch langsam entschieden, dass ich doch so etwas brauche. Das war nämlich lustig, es war neu, also ich war neu unten, Anfang des neuen Schuljahres. Und am Dienstag nach dem Unterricht habe ich gedacht, jetzt gehst du noch schnell in diesen Park, einen wunderbaren Park, ganz in der Nähe vom Institut. Und dort bin ich ein bisschen spazieren und so wieder die Pinien angeschaut, die Wägel, die Blumen und alles. Und nachher wollte ich raus, kurz nach der 6. Und siehe da, alle Türen sind zu. Nichts war angeschrieben. Nachher habe ich nach einem Ausweg gesucht und habe mich nachher müssen tatsächlich ergeben. Ich dachte, jetzt muss ich da übernachten. Und um 9:30 ist dann nachher der Wärter zurückgekommen, weil er irgendetwas zum Glück vergessen hat. Nachher haben wir gesagt, es geht nicht, jetzt muss ich ein Handy haben. Jetzt habe ich aber eins, brauche es tatsächlich. So für Notfälle, aber normalerweise habe ich es abgestellt.
Wenn Sie zum Beispiel am Morgen würden, die Morgenandacht verpassen, wo Sie müsste die Orgel spielen, dann könnte man Sie eventuell mit dem Handy Ihrer Zelle wecken. Gibt es denn eigentlich im Kloster Einsiedeln eine Hausordnung oder einen gemeinsamen Tagesablauf? Oder macht da jeder ein bisschen, was er will?
Ja, schaut, eine Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft könnt ihr eigentlich erst reden, wie gewisse Vereinbarungen da sind oder eine Identität, was die Gemeinschaft ausmacht. Die Struktur des Tages leitet sich natürlich sehr stark ab von unseren Werten, die wir hochhalten. Das ist das gemeinsame Essen, das ist bei uns eine Art ein Ritual.
Also das Morgenessen, das Mittagessen,
vor allem das Mittagessen und das Nachtessen. Das Morgenessen ist individuell und kann jeder eigentlich gehen, wenn er will, je nach seiner Verpflichtung. Aber das Mittagessen und das Abendessen ist eine gemeinsame Feier, könnte man fast sagen. Und dann natürlich vor allem die Gebetszeiten. Die erste ist am Morgen um 5:30, die zweite um 6:45, nachher um 10:45 die Messe, das Abendmahl, Eucharistiefeier, nachher um 12:00 ein Mittagsgebet, um 16:30 am Nachmittag die Vesper, ein Abendgebet und dann schliesslich noch um 8:00 komplett, wie der Name schon sagt, wo der Tag abgeschlossen wird.
Sie haben ja gesagt, Sie seien nicht gerade der beste Frühaufsteher. Jetzt haben Sie gerade vom Morgengebet geredet. Jetzt mal angenommen, Sie fehlen wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal bei diesem Morgengebet. Wenn Sie jetzt zu viel würde fehlen, wie sieht das? Fängt denn da langsam so ein bisschen zu duscheln an von der anderen Pater?
Ja, also ich muss sagen, das Tuscheln. Nein, sogar ist natürlich die wirklich verantwortlich, also der Pater Dekan und der Abt. Nachher natürlich können wir fragen, geht es gut? He?
Ist Ihnen was das ist schon los? Mal passiert?
Das ist mir schon passiert, jawohl. Also aber was? Auch anderen he, muss ich der Wahrheit entsprechend sagen. Aber es ist vielleicht auch gut. Also, es ist natürlich so, das Problem ist, auf der einen Seite muss ich sagen, wir sind eigentlich ein Kloster, das schon relativ ohne Zone da ist für individuelle Ausprägungen. Gerade zum Beispiel der Pater Cassian war schon so ein Beispiel, wo er sehr viele auswärts Sachen gemacht hat. Wo
Schauspieler war,
ja, natürlich. Wo Sport und das geht. Das geht die anderen Klöster das zum Teil nicht. Und das ist hier, Mix hat in diesem Wert gesehen und hat auch gesehen, dass es für ihn individuell wichtig ist, Entfaltungsmöglichkeit. Und ich glaube, es ist wesentlich einfacher, mit Leuten auszukommen, die sich entfalten können, als Leute, die irgendwie, wie soll ich sagen, dauernd sich zusammennehmen oder irgendwie unzufrieden werden und so weiter. Ich glaube, das sieht man tatsächlich. Und man sieht vor allem auch den Reichtum, wo individuelle Begabungen können haben. Also das hat durchaus einen solchen Aspekt auch. Aber es braucht natürlich schon eine gewisse Disziplin, für einen gewissen gemeinsamen Nenner durchzuziehen.
Und schlussendlich auch jemand, der eigentlich dann entscheidet. Und das ist dann der Abt Martin Werler, der auch ein Machtwort spricht.
Ja, das kann
ist das vergleichbar mit einem Chef in der Firma?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, bei einem Chef in der Firma, wenn es nicht geht, tut man das Vertragsverhältnis künden und geht weiter. In einem Kloster ist es natürlich schon anders. Unser Verhältnis ist nicht einfach auf ein Geben und Nehmen irgendwie von gewissen Leistungen und gewissen Erwartungen und so weiter reduziert. Es ist eine Lebensgemeinschaft und der Abt ist auch nicht einfach nur ein Chef. Also der Benedikt, der heilige Benedikt, sagt in seinen Regeln, die bei unserer Gemeinschaft wenigstens ideell zu Grund legt, sagt, dass der Abt ganz genau gleich wie jeder einzelne Mönch dem Gesetz der Regeln untersteht. Aber dass er innerhalb der Gemeinschaft eine bestimmte Funktion übernommen hat und wo dazu gehört, dass er in verschiedenen Fragen auch entscheiden kann und muss entscheiden oder auch Leute eben zur Ordnung rufen.
Wie werden im Kloster Spannungen, Konflikte ausgetragen?
Ja, wie muss ich das sagen? Ich glaube, wahrscheinlich nicht unbedingt anders als an anderen Orten. Also, wir haben in unserem Kloster oder Benediktiner Pflege oder Wert von einer gewissen Schweigsamkeit, die natürlich auch wieder sehr relativ zu verstehen ist. Also, das heisst nicht, dass man jetzt einfach dauernd schweigt, aber der Benedikt sagt in seiner Regel, dass man so wirklich auch, wie soll ich sagen, gut überlegen, wenn man etwas sagt und das Kloster kann mit den Werten und mit den Konkretisierungen von diesen Werten kann zu einer Zunahme Lebendigkeit und Leben führen. Es kann aber auch in ein Mausoleum enden. Also, dass man wirklich nicht mehr miteinander redet, dass man wirklich nur noch funktioniert, dass man tatsächlich, dass irgendwie das, was das Leben ausmacht, höchst, tiefst, Spannungen, Frieden machen, dankbar einander wieder um den Hals fallen, wie es wieder geht und so weiter. Das kann man natürlich in einer sehr regulierten Gemeinschaftsform kann man das alles ausblenden. Ist aber nicht das Ideal und auch nicht das Ziel.
Oftmals sagen wir junge Leute, Nachwuchs oder jüngere Pater, es bringt frisches Leben in Klostermuren rein. Wenn wir gerade bei dem Thema Klosternachwuchs sind, ein Haufen Klöster haben grosse Mühe, müssen sogar zumachen. Einsiedeln ist da, glaube ich, relativ gut besetzt. Noch im Moment hat es nämlich 8 Theologiestudenten in Einsiedeln, sie unterrichtet die auch. Trotzdem, dass die katholische Kirche in einer grossen Krise steckt, das geht ja sicher auch im Kloster Einsiedeln nicht vorbei. Aber es ist natürlich so, dass Gemeinden häufig keine Priester mehr
finden. Ja, das ist ganz klar. Es kommt kaum mehr einfach einer ins Kloster, der sehr katholisch ist erzogen worden Und wo nachher so, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, so wie der Pfadfinder einfach in eine obere Rotte umteilt wird, also in ein neues Fähnchen oder in etwas. Sondern es sind schon Leute, die zum Teil auch längere Jahre Kirchenfern waren, Mühe hatten mit der Kirche und nachher irgendwie durch das Leben wieder mit so gewissen wesentlichen Fragen sind konfrontiert worden, sich rückbesonnen haben und vielleicht durch ganz seltsame Wege wieder Zugang gefunden haben zu einem Kloster oder zu Leuten, wo ihnen bekannt waren, wo sie mal in Kontakt kamen. Dann hat es meistens einen langen Weg gegeben von Überlegung, von Einwachsen in eine neue Wirklichkeit, wo dann recht bewusst die Entscheidung fällen. Aber es gibt heute nicht mehr den Normaltyp, wo man kann sagen, er ist Erstkommunion, Firmung und nachher irgendein Ministrant und nachher ein katholisches Internat und nachher automatisch ins Kloster. Das gibt's kaum
mehr. Das ist bei Ihnen auch nicht so gewesen, weil Sie sind in einem reformierten Elternhaus aufgewachsen. Wie war es denn bei Ihnen gewesen? Vielleicht ganz kurz. Das ist ja ein wahnsinnig schwieriger Entscheid. Wie lange haben Sie gebraucht damals?
Ja, das ist halt viel. Schaut, wenn ich heute über solche Fragen nachdenke, muss ich manchmal sagen, wie habe ich nur können. Also wie ist das alles gegangen? Und das sind zum Teil, wenn man es jetzt so rückblickend anschaut, sind ja zum Beispiel, heute bin ich eigentlich jemand, der versucht, alles relativ rational zu begründen und zu verstehen und so weiter. Und ich muss sagen, so viele Sachen sind dann in meiner Jugend einfach aus dem Bauch heraus passiert. Aus dem Bauch.
Das sind nicht, haben Sie es auch schon bereut?
Ja. Also, wenn ich zum Beispiel Grenzen gestossen bin, habe ich es manchmal schon, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass es gewisse Sachen gibt, die für mich vielleicht auch zu eng formuliert werden. Sagen wir mal in der katholischen Kirchlichkeit drin. Wo ich mich manchmal frage, also muss jetzt es wirklich sein? Und es hat auch schon Zeiten
gegeben. Als Beispiel?
Ja.
Zölibat?
Ja, oder verschiedene so, eben so gewisse Teilfragen, also, oder Fragen von Sexualmoral oder von so halt auch die Dauerbrenner, die zum Teil auch ein bisschen aufgestilisiert werden, aber wo ich selber nicht so als zentrale Glaubensfragen anschaue und aus dem Grund vielleicht umso mehr nachher manchmal schon das Gefühl habe, warum muss man so auf einer Position beharren oder auf der anderen Seite auch, warum muss man so vehement gegen eine Position sein, dann wieder von der anderen Seite her, weil ich das Gefühl habe, das Wesentliche liegt ganz an einem anderen Ort.
Sie sind 1976 mit 21 ins Kloster Einsiedeln eingetreten, haben dann Theologie studiert hier und Priesterweihe 1982 empfangen.
Ja.
Aber eben, es hat ein Leben vor dem Kloster gegeben. Mhm. Haben Sie eine Freundin gehabt, beispielsweise?
Also ich muss sagen, das ist bei mir so die Fragen sind eigentlich eher später, sind nachher ein bisschen, wie soll ich sagen, haben mich manchmal schon ein bisschen vor, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen heikle Entscheidungen gestellt gehabt. Aber komischerweise war es wirklich so, als ich jung war, also in meiner Jugend, echt, ich war so erfüllt von der Entdeckung, wie soll ich sagen, von der religiösen, spirituellen Welt, die mir das Herz so aufgetan hat, dass irgendwie, ich muss wirklich sagen, ich habe dadurch eine sehr, ich glaube, eine ganz eigene Entwicklung auch durchgemacht. Wo ich heute manchmal schon muss tun und manchmal mir auch muss einen Kopf rücken. Aber es ist halt einfach so. Das Leben ist, wie es ist.
Und wie Sie vorher ja auch gesagt haben, innerhalb der Klostermauern zu zweifeln und zu hinterfragen, das geht natürlich weiter und manchmal klar, auch ein bisschen zu hadern mit der Situation, vielleicht nicht ganz einverstanden sein. Beispielsweise, wenn der Papst wie kürzlich wieder eine umstrittene Aussage macht oder je nachdem von einem Fettnapf in die nächste trampelt. Wie wird das hier jetzt einsiedeln diskutiert?
Das kommt darauf an, wir sind uns mittlerweile hier in der Schweiz gewöhnt, dass immer wieder sogenannte Fettnäpfe aufgestellt werden und reintrappet werden. Aber da muss ich wirklich auch sagen, das ist staune manchmal mit Leuten, die ich sehr, als sehr differenzierte Menschen einschätze. Wie sie manchmal schon auf ganz billige Art, einfach, sag mal, auf ganz verkürzte Mitteilungen auch in den Medien ihr volles Vertrauen schenken und nachher unter Umständen sogar zur Kirche austreten. Also bei ganz vielen Sachen.
Aber wie soll sich denn der normale Katholik informieren, wenn nicht über die Medien?
Ja, das ist ganz klar. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und dort muss man halt auch eben genau sagen, was manchmal schon von Rom gesagt wird, wird manchmal schon in einer Art und Weise gesagt, dass der ganz gewöhnliche Mensch überhaupt nicht rauskommt, um was es geht.
Der Sturm von der Entrüstung, der kürzlich durch die katholische Kirche gegangen ist, dass der Papst einen Holocaust-Lügner zurückgeholt hat oder quasi freigesprochen hat von seiner Fehlbarkeit. Und jetzt nimmt es mich doch schon ein Wunder, wie sie... Wir kommen dann nachher noch genauer dazu. Aber wie diskutiert ihr das hier in Einsiedeln innerhalb vom Kloster? Also wie viel päpstliche Kritik ist erlaubt?
Also... päpstliche Kritik, ich glaube, wenn die...
Oder Kritik am Papst.
Ja, natürlich, ja klar. Kritik am Papst. Also ich denke mir, dass das ist sogar eine Tugend, dass man eben wie der Krisisentscheidung etwas genauer anschauen. Da muss ich eigentlich sagen, das verträgt jede Papst, jede Kritik am Papst und jede Kritik natürlich hoffentlich auch an sich selber und so weiter. Die Frage ist natürlich, wie das gemacht wird. Ob man einfach wirklich mit Schmutz um sich wirft oder vergröbert die, also Stammtischgespräch führt über Sachen, wo man einfach muss sagen, wir reden über einen feinen Wein eigentlich und tut so, als wäre es wirklich Betrau oder Mist.
Also gibt es nicht, dass einer von den Pater es irgendwie durchgegangen hat und sagt, jetzt hat der Chef wieder eigentlich ein Zeichen gemacht?
Das ist klar. Das kann sein. Es gibt beide Lager, oder? Das ist, jede Gemeinschaft umfasst auch wieder ein bisschen beide Lager. Das gibt Leute, die sagen, der Papst hat also nicht nur einen Fehler gemacht, sondern vielleicht mit weniger höflichen Worten. Klar haben wir auch
Leute, also das wären jetzt Links- und Rechtspositionen.
Oder progressiv oder konservativ.
Also zwischen der aufgeschlossenen oder eher der konservativen kirchlichen Lager. Wie läuft denn das, sagen Sie, an einem rechtskonservativen Opus Dei-Anhänger? Er sei ein Frömmler.
Nein. Also ich habe zum Beispiel zu Rom einen Schüler, der vom Opus Dei ist. Und ein Spanier. Und ich muss aber sagen, das ist so ein Herziger in seiner Art, wie er sich gibt. Und ich habe den manchmal schon so hoch genommen. Und er nimmt mir das überhaupt nicht übel.
Wir reden gerade noch über Rom, über den Vatikan, über Papstkritik oder sagen wir mal Feedback aus der eigenen Reihe nach einem nächsten Musikwunsch, wo Sie selbstverständlich mitgebracht haben. Wir hören Sie selber.
Also vielleicht, nachdem wir in der Kirche etwas improvisiert gehört haben, eine Komposition. Da habe ich vor Jahren mal drei Stücke für Streichquintett und Orgel geschrieben. Und da würde ich sagen, könnt ihr irgendein Stück nach freier Wahl dürft ihr da ruhig einblenden.
Musik von und mit dem Pater Theo hier im Fokus auf der RS3 am Ostermontag. Wir sind zu Gast im Kloster Zeinsiedler beim Pater Theo. Er zieht sämtliche Register, wenn er hinter der Orgel sitzt. Und zwar nicht nur in der Klosterkirche, sondern auch im Vatikan, wo er junge Studenten unterrichtet und dort auch schon für einen Papst persönlich gespielt hat. Pater Theo, sind Sie besonders nervös, wenn Sie für einen Papst Benedikt spielen?
Ehrlich gesagt, nein. Es freut mich einfach. Also, ich muss sagen, die ganze Umgebung, das ist wunderbar. Also, mehrmals eigentlich, bin ich in solchen Situationen gewesen. Also, das erste Mal, zwar nicht der Papst selber gewesen, aber an einem ganz privilegierten Ort im Vatikan, das war die Sixtinische Kapelle gewesen, bei der Einweihung von der neuen Orgel. Und, ich muss einfach sagen, das ist so wunderbar. Also, die Gemälde und die ganze Atmosphäre, ehrlich gesagt. Also, da habe ich weder Zeit noch irgendwie Energie für nervös zu sein, sondern ich muss einfach nur staunen. Und ich einfach nur Freude können spielen.
Wirklich. Kennt er sie?
Ja, also, ich glaube, einmal habe ich beim Vorgänger gespielt von Mitzingen. Und jetzt zweimal eben beim Benedikt und also vom Gesehen her sehr wahrscheinlich. Ja, das könnte ich mir schon noch vorstellen.
Der Papst Benedikt, der ist ziemlich genau, wenn ich richtig rechne, noch 4 Jahre im Amt. Mhm. Wie beurteilen Sie die Zeit?
Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden. Auf der einen Seite das, was er schreibt, was er theologisch formuliert und seine Gedanken und so weiter, muss ich sagen, für mich ist der Benedikt wirklich, viele werden jetzt wahrscheinlich aufschreien und jaulen, aber es ist für mich der Mozart unter den Theologen.
Wirklich, also seine Schriften.
Es hat etwas sehr, wie soll ich sagen, eine ganz einfache Sprache, aber eine wunderschöne Sprache.
Jetzt gibt es aber auch Kritiker, die sagen, die Ergebnisse von seinen Forschungen, die stehen immer schon zum Vornherein fest. Würden Sie da widersprechen?
Ich würde nicht unbedingt sagen. Wobei es natürlich auch zu sagen ist, schaut, dass in einem gewissen Sinn stimmt das natürlich für jede Forschung. Weil jede Fragestellung ein Objekt konditioniert Antwort.
Aber ist denn das nicht furchtbar langweilig?
Ja, es kommt darauf an. Also, ich glaube, man muss eben einen Weg finden, dass es nicht einfach nur so ist. Also, es ist natürlich unredlich, wenn ich würde sagen, ich weiss jetzt, was ich eigentlich beweisen will, und jetzt suche ich natürlich krampfhaft nach irgendwelchem Material, wo ich nachher meine These könnte stützen. Das geschieht
im Journalismus sehr oft, der Thesenjournalismus.
Das kann natürlich. Aber das geschieht natürlich, geschieht das manchmal in der Theologie auch. Und zwar in jedem Lager. Dass einfach die Interessen, also das ganz persönliche Interesse oder gewisse Thesen, die sich verfestigt haben im eigenen Kopf, aus irgendwelchen Gründen, dass das natürlich eine Brille bildet, mit denen wir manchmal schon Faktenlagen tun. Es ist natürlich ein Vergehen, wenn ich als Wissenschaftler nicht alle Quellen, die mir zur Verfügung stehen, absuche. Aber so, wie ich die halt interpretiere, wie ich sie miteinander verbinde, wie ich sie in einen Kontext hineinsetze, der bleibt immer ein gewisser subjektiver Rest. Es bleibt immer ein subjektiver Rest.
Was ist denn Ihre Hauptkritik am Papst, wenn es die gibt?
Also, ja, ich glaube, also, was mir jetzt einfach ein bisschen auffällt, ist, dass er, wie soll ich sagen, ja, yeah, er wirkt irgendwie nicht so präsent, finde ich. Und nicht so am Puls, nicht so nach bei den Leuten. Also, er war natürlich jemand, ein Bücherwurm. Das ist klar. Er war ein Theologe und er ist ein innerlicher Mensch. Ich finde ihn irgendwie ein introvertierter Mensch. Und von dort her, er versucht natürlich jetzt schon, er hat sich schon eingelebt und tut winken und so weiter. Und da kann man ja viel inszenieren. Das ist ja ganz klar. Das macht er nicht alleine, he? Sondern es ist auch, das wird natürlich auch irgendwie aufbereitet und so fort. Aber er ist für mich, ja, irgendwie, ich hätte ihn noch in einem Kloster vorstellen können. Als Mönch. Und er ist nicht so der Typ, der Vorgänger war es mehr gewesen, wo irgendwie können zu den Leuten gehen und können spontane Herzlichkeit zeigen und so. Das ist vielleicht bei dem Papst jetzt nicht so geil.
Und das, obwohl er ja als Regierungschef vom Vatikan, als Gesetzgeber und Richter, wenn er möchte, könnte er eigentlich über Nacht Kondom gestattet, er könnte das Zölibat abschaffen und hat auf der ganzen Welt eigentlich nur Zuspruch. Wieso macht er denn genau das Gegenteil und inspiriert sich quasi bei den Kirchen vom Mittelalter?
Das kann er eben gar nicht unbedingt. Ein Papst ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ist im Dienst an der Einheit, muss erstens mal natürlich immer auf die Wurzeln, muss auf die Wurzeln sich zurückbesinnen, das ist ganz klar, aber muss auf die verschiedenen Kulturen Rücksicht nehmen und muss schauen, dass er irgendwie, dass er, sagt mal, etwas macht, was konsensfähig ist. Und von dort her tut er ganz sicher, das wäre ganz nicht gut, glaube ich, wenn ein Papst, also es ist nicht gut, wenn er nur, wie soll ich sagen, gar nicht auf aus eigener Initiative etwas macht. Aber es ist auch nicht gut, wenn ein Papst sich würde, sagen wir mal, über Bischofskonferenzen, über verschiedene Kulturen, wo es halt eine riesige Bandbreite gibt, eine Wertvorstellung und eine Art, wie Christentum gelebt wird. Und die römisch-katholische Kirche ist weltumspannend. Und da heisst es einfach wirklich auch vorsichtig sein. Und der Papst nicht wichtiger als er ist, und ihm nicht eigentlich mehr Kompetenzen oder von ihm mehr Sachen fordern, als er eigentlich vernünftigerweise darf und sollte anpacken.
Und ihn möglicherweise auch aus der eigenen Reihe kritisieren. Das ist ja, ja. etwas, was einer der ja. prominentesten Kritiker ja. vom Papst, der Hans Küng, fordert. Ja. Er hat ein Recht auf Kritik aus der eigenen Reihe. Ja, das kann man richtig, ja sagen. Ja. Jede Firma, die eben keine Feedback-Kultur ja, hat, die sich nicht ab und zu selber auch hinterfragt, hat keine aber Chance auf den Markt. Ist denn da die katholische Kirche eine Ausnahme?
Nein, kenne ich, absolut nicht. Dort würde ich aber eben schon sagen, c'est le ton qui fait la musique. Also es kommt einfach darauf an, wie ich das mache. Eben, ob ich es einfach irgendwie grob anrempeln und so weiter. Und man muss natürlich
wer macht denn das? Also in grob anrempeln?
Ja, es gibt schon Leute, die das machen. Das gibt's. Aber darüber schweigt es Paters Höflichkeit. Da will ich jetzt keine Namen nennen und so weiter. Aber es gibt schon Leute, die also unter der Gürtellinie manchmal schon kritisieren und so weiter. Aber schaut, Herr Diller, man muss so zwei Sachen unterscheiden. Auf der einen Seite Kritik der Amtsführung und so weiter positiv, das finde ich sehr wichtig. Das muss gemacht werden. Und dort sollte man eigentlich auch ein unverkrampftes Verhältnis zur Kritik bekommen. Und jetzt für mir Schweizer sind dort eben sehr heikel. Also wenn man selber kritisiert, ich sehe das bei mir selber, dann hat man schon das Gefühl, wenn man nur sagt, schau das und das und das, ist nicht so ganz das, dass man schon sich selber anfängt in Frage stellen und denkt, der andere will ihm total bodigen. Das stimmt ja gar nicht. Also die Korrektion ist eine grosse Tugend in der Kirche. Jetzt müssen wir aber unterscheiden zwischen einem Kritiker, einer Amtsführung oder, sag mal, gewisse Kompetenz oder Autorität, die ein Amt konstitutiv ausmacht, oder? Ich habe einen Papst natürlich, ein Papst hat Leitungskompetenzen, ein Papst hat ganz bestimmte Autorität, die mit mir Kritik weder weniger noch grösser wird. Aber ich kann ihm sagen, du machst das so, du machst das, oder um einen Bischof zum Beispiel, müsst du können sagen, los, du hast dort und dort hast du eben auch wieder ein berühmtes Fettnäpfchen, bist drei, also du hast wirklich jedes, was aufgestellt ist, hast kein einziges rausgelassen. Und man muss ihm das können sagen. Und ich weiss aber auch, dass das gemacht wird. Auch von Leuten, die zum Beispiel um Bischof sind. Oder
auch, und sie machen es auch. Also, weil dort, sie sind ja schlussendlich auch der als Seelsorger beispielsweise, ja. der dann schlussendlich das auch wieder muss ja. ausbaden muss. Also, da gibt es einen Haufen Leute, natürlich. Die sich mit einem Austritt, Austritt aus der Kirche befassen, die zu ja. ihnen kommen. Was ja. sagen sie denn jemandem, der jetzt kommt und sagt, oder wo vor einem Monat oder im ja. Januar, wo die Protestwelle ja. rund um die Welt gegangen ist, nachdem ja. der Papst mit dem Bischof Williamson eben den Holocaust-Lügner ja. begnadigt hat. Ja. Was sagen Sie jemandem, der zu Ihnen kommt und sagt, jetzt ist genug, jetzt tritt
ja. aus? Ja. Also schauen, dort versuche ich immer, also meine Aufgabe ist dort, in erster Linie Brückenbauer zu sein. Als Seelsorger muss ich vor allem Brückenbauer sein. Also eine Brücke zu bauen zwischen dem Menschen, der zu mir kommt, zu sich selber. Dass er sich selber versteht, dass er sich selber annimmt. Nachher, die wichtigste Brücke ist die Brücke zwischen Mensch und Gott. Irgendwie ein Vertrauen herstellen zu Gott, was es auch immer heisst. Und nachher sicher auch eine Brücke zwischen dem einzelnen Glauben und der Glaubensgemeinschaft, die da drin ist. Also spricht der Kirche. Und das ist im Grunde genommen, ich muss sagen, ganz, ganz viel in solchen Situationen geht es darum, Dolmetscher zu sein. Ohne jetzt, sagen wir mal, alles auszuheben und einfach sagen, es ist ja schon alles gut, wir sind alle lieb. Es geht nicht um das. Aber schon Sachen einfach irgendwie um eine gegenseitige Verständlichkeit irgendwie zu ringen und versuchen, eine Ebene zu schaffen, wo man sich wieder verstehen kann.
Und haben Sie denn jetzt auch, also gerade kürzlich, konkrete Beispiele gehabt von Leuten, wo sie quasi, von Schäfchen, die sich mit dem Austritt quasi befassen, die sie aber innerhalb können behalten.
Also schaut, es ist natürlich so, ich bin nicht Pfarrer in dem Sinn. Ich habe keine Gemeinde, die ich leite, wo das vielleicht könnte auftreten. Die Leute, die ich, wenn man das so sagen, seelsorglich mit mir zu tun haben, das sind so, ja, so 7-8 Personen, die regelmässig zu mir kommen, für sich zu begleiten. Also, die einfach jemanden brauchen, die über ihr Leben reden, die versuchen, das Leben zu verstehen vor dem Hintergrund vom Glauben und so weiter und versuchen, Impulse mitzunehmen. Und die sind im Allgemeinen, wie soll ich sagen, so drinnen, dass die Fragen, sagen wir mal, kirchenpolitische Fragen und so weiter, für sie weniger im Vordergrund sind, als das, was biografisch bei ihnen abläuft, oder? Und passiert. Aber es kann sein, dass jemand in der Kutte oder relativ viel in der Kutte, also im Mönchsgewand, reisen. Und dann kann es manchmal sein, dass man jemand angesprochen wird. Und so. Und eben dort geht es wirklich darum, versuchen, irgendwie, eben zu vermitteln und vor allem aufzuzeigen, dass Glauben und Religion also wirklich nicht einfach nur mit diesen relativ peripheren Fragen etwas zu tun haben. Es geht um ganz andere Sachen. Denken, das, was wir schon am Anfang gesagt haben, die Geburt von einem Kind und der Sarg von Pater Cassian. Und das Wunder vom Leben, das Wunder vom Sterben und die Frage, ist das einfach zu vordergründig oder gibt es da etwas dahinter? Staunen, der Weg vom Staunen, der Erfahrung von Schönheit, der Erfahrung von Trauer und so weiter, um da anzusetzen. Und das geht's.
Das lasse ich doch gerne so stehen. Wir sind nämlich fast am Ende vom Fokus hier aus dem Kloster Einsiedeln mit dem Pater Theo. Zum Schluss habe ich Ihnen aber noch 5 ganz kurze Fragen und bitte um kurze Antworten. Mhm. Nicht ganz 100%ig ernst gemeinte, aber trotzdem bitte ich Sie um kurze Antworten auf die Fragen. Sind Sie parat?
Jawohl.
Ja. Die korrekte Begrüßungsformel bei einer Papstaudienz.
Wie man den Papst grüßt? Heiliger Vater.
Also nicht guten Tag, oder, Heiliger Vater.
Doch, guten Tag, Heiliger Vater oder Heiliger Vater. Ja. Einfach Heiliger Vater und der Kopf ein bisschen neigen und so weiter. Mehr würde ich nicht machen.
Welche Passage aus der Bibel könnte man ersatzlos streichen?
Kenne ich.
Warum sind fromme Leute die besseren Menschen?
Sie sind nicht.
Nur mal angenommen, das Christentum würde abgeschafft. Wären Sie denn lieber Jude, Muslim, Buddhist oder Atheist?
Dann wäre ich am liebsten mich selber.
Und wenn Sie ein 11. Gebot dürften bestimmen, welches wäre es?
Käse. Es gibt genug.
Ein letzter Musikwunsch, darf ich Sie jetzt aber noch bestimmen. Was hören wir zum Schluss?
Wir stehen in der Osterzeit. Hinter uns liegt die Passionszeit, Fastenzeit. Und als Bub, eines meiner grössten Erlebnisse war, als ich im Berner Münster das erste Mal die Matthäus-Passion durfte. Und ich kann mich erinnern, dass dort spezielle Arie mir einen grossen Eindruck gemacht hat und mich sehr berührt hat. Das ist die Altarie, Erbarme dich, mein Gott. Und ich habe für euch sogar eine CD rausgesucht. Und zwar ist das eine ganz alte Aufnahme. Ist alles andere als historisch kritisch in der Aufführungspraxis. Aber es hat etwas, das mich schon ganz früh sehr berührt hat. Und ich möchte diese Arie speziell im Gedenken an Pater Cassian jetzt noch abspielen. Er hat die Medien sehr gerne gehabt, ist dort sehr präsent gewesen. Ich habe manchmal mit ihm hochinteressante Gespräche über Naturwissenschaft und Glauben und so weiter. Menschlich, ich glaube, ich habe ihn manchmal aufgeregt mit meiner Art irgendwie. Also, aber das gehört einfach auch in ein Leben hinein, das gehört in eine mitbrüderliche Gemeinschaft hinein. Und es ist wirklich ein durch Puls und akzeptiertes Menschsein.
Der Fokus mit dem Pater Theo. Weiter einen schönen Ostermontagabend gewünscht, der Dominik Diller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.